NDR Info. Themenabend.
Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und unser Thema: Was bleibt von Rio? Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele. Darüber wollen wir in den kommenden 1,5 Stunden reden mit unseren Experten, aber natürlich auch mit Ihnen. Ab 21.05 Uhr freuen wir uns auf Ihre Meinung. Rufen Sie aber doch jetzt schon an, um sich den besten Startplatz zu sichern. Die Nummer 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer 08000 44 1777. Oder Sie mailen uns unter ndr.de/redezeit. Zunächst freue ich mich jetzt aber auf 30 Minuten mit unseren Experten. Wir wollen verschiedene Aspekte klären. Was bleibt für den Sport nach den Spielen in Deutschland? Waren die Wettkämpfe aus unserer Sicht erfolgreich? Wo muss in der Sportförderung vielleicht nachgebessert werden? Und natürlich auch die Frage, was bleibt für Rio und das Austragungsland Brasilien? Die Bedenken vorab waren ja groß und nicht alle Probleme konnten beseitigt werden. Auch die politische Situation ist momentan vielleicht durch das Großereignis überdeckt, aber keineswegs stabil. Ich begrüße dazu in der Runde Jörg Ulrich Hahn, Kommunikationsdirektor der Deutschen Sporthilfe. Guten Abend.
Schönen guten Abend von Frankfurt.
Zunächst mussten wir uns ja ein paar Tage gedulden, Herr Hahn, bis zur ersten Medaille. Aktuell sind es 30 und noch sind die Spiele nicht vorbei. Also alles in allem gute Spiele?
Nach den Zahlen mehr Gold als in London. Medaillen in etwa 14, 15 Sportarten und rund 10 Verbände haben noch Chancen. Ich denke, es ist fast zu früh, schon ein abschließendes Urteil zu fällen. Sind gute Spiele.
Auch bei uns in der Runde Professor Dr. Kai-Michael Kenkel. Er ist Gastwissenschaftler am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien und Professor an der Päpstlich-Katholischen Universität Rio de Janeiro. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Kenkel, Sie leben auch seit 2007 in Rio, sind jetzt für ein Gastjahr in Hamburg. Trotz der großen Kritik im Vorfeld, war es gut jetzt für Rio, die Spiele durchzuziehen?
Also es ist möglicherweise besser für das Land Brasilien gewesen als für die Stadt selbst. Man muss sagen, als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme haben die Vorbereitungen eigentlich nicht so gut gedient. Im Grunde fließen die Erträge auch sehr ungleich ins Land, Geld zu Geld. Man hat so als Carioca im Grunde den Eindruck, man fährt an einem schönen Stadion vorbei, aber es fehlen die Schulen, es fehlen die Krankenhäuser und das Geld ist statt dahin zu fließen, wo es sein musste, eben in diese Spiele geflossen.
Wir haben viel Zeit und Sie werden uns sicherlich noch viele Details erzählen. Sie haben die Vorbereitungen hautnah mitbekommen. Aber natürlich nicht zu vergessen, auch in dieser Runde, mein Kollege vor Ort, Holger Gerska. Guten Abend nach Rio.
Hallo aus Rio nach Hamburg.
Bei 9 Olympischen Spielen gewesen, immer wieder bei sportlichen Großereignissen. Holger, wenn es einer jetzt schon können muss, dann Sie. Wie ist die erste Bilanz?
Super schwierig. Wir neigen ja in Deutschland immer zum Schubladendenken. Es war gut oder es war nicht gut. Es war schwarz oder es war weiß. Das ist echt grau. Und ich glaube, das letzte Wochenende wird noch entscheiden, ob es ein helles oder ein dunkles Grau ist. Weder waren die Arenen komplett voll, noch waren sie leer. Es gab immer wieder tolle Atmosphäre, tolle Wettkämpfe. Es gab aber auch immer wieder Veranstaltungen, wo man sagt, was ist denn hier los? Es ist doch nicht Olympia. Es gab viele Dinge, die nicht geklappt haben. Es gab viele Dinge, die super gut geklappt haben. Und deswegen fällt es super schwer. Das gilt übrigens ja auch für die Bilanz der deutschen Mannschaft. Auch da kann man nicht sagen, sie waren überragend gut. Man kann aber auch nicht sagen, die deutsche Mannschaft hat hier enttäuscht. Auch da wird noch vieles das letzte Wochenende entscheiden. Und unterm Strich muss man sagen, es war okay, vielleicht so als erstes Fazit.
Und wir haben auch eingeladen die Medaillengewinnerin Lisa Schmidtler, Olympiasiegerin im Ruder, im Doppelvierer der Frauen. Und das beschreibt vielleicht auch ganz gut ihre Situation vor Ort. Es ist gerade nicht ganz einfach, in Rio von A nach B zu kommen. Also Frau Schmidtler,
aber sie ist gerade, ich setze ihr gerade die Kopfhörer auf. Sie ist gerade eingetroffen hier.
Okay, es läuft auf Sekunde. Frau Schmidtler, erstmal herzlichen Glückwunsch von hier aus natürlich auch nochmal zur Goldmedaille.
Dankeschön.
Es ist jetzt schon ein paar Tage her bei Ihnen. Vielleicht hat es sich auch schon ein kleines bisschen gesetzt. Sie müssen auch noch durchschnaufen nach dem Ankommen. Aber in einem Satz, was ist Rio 2016 für Sie?
Eine große Party. Es ist auf jeden Fall ein Riesen-Event hier und ich bin sehr froh, ein Teil davon zu sein und wir sind noch nicht ganz durch, die Abschlussfeier, die kommt jetzt noch und ich denke, am Ende wird es auf jeden Fall ein einzigartiges Erlebnis sein für mich, für uns, hier die ganzen Ruderer, für alle, für die ganze Nationalmannschaft und ja.
Auch darüber werden wir in den 1,5 Stunden, die jetzt vor uns liegen, noch sprechen. Schön, dass Sie es auch noch bis ins Olympiastudio geschafft haben in Rio. Ja, es gibt bei diesem Thema unzählige Punkte, Geschichten, Meinungen. Wir versuchen, möglichst viele jetzt abzudecken. Doping, die Bedingungen für die Sportler, Kriminalität, die Lage der armen brasilianischen Bevölkerung in den Favelas nebenan. Und ab 21.05 Uhr können Sie sich auch an der Diskussion beteiligen. Schreiben Sie doch nochmal die Nummer auf oder rufen Sie schon mal durch. 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Holger Gersgaard, zunächst die Frage nach dem, wofür der ganze Aufwand eigentlich betrieben wird, dem olympischen Gedanken. Verbunden im Sport sollen sich die Athleten eines jeden Landes über Kriege und Krisen hinweg in ihren Disziplinen messen. Ist das in Rio angekommen, dass der Sport verbindet? Stellen Sie dieses olympische Feeling fest?
Also ich glaube, Lisa Schmittel hat es gerade schon auf den Punkt gebracht. Wenn es für die Sportler eine große Party hier war, dann kann es so falsch nicht gewesen sein. Also ich bleibe dabei, Olympische Spiele abzuschaffen, nur weil der Kommerz Überhand genommen hat, halte ich für die falsche Idee und die falsche Entscheidung. Denn wir haben hier wirklich großartige, faire Wettbewerbe gesehen. Wenn man all die großen Emotionen der Sieger erlebt hat über diese Wochen, dann sollte man das nicht einfach wegradieren. Auf der anderen Seite bleibt auch immer die Frage, muss dieser Aufwand sein? Muss dieser unglaubliche Gigantismus sein? Wenn man hier durch diesen Olympiapark läuft, dann hat man zwar diese Promenade, diese Allee und die Sportstätten, aber man fragt sich, was wird aus den Sportstätten danach? Man fragt sich, wenn man einmal so rumfährt um den Olympiapark, wo wir noch hinkommen als Journalisten, müssen all diese Aufwände sein für die Technik? Muss wirklich jedes Stadion auch noch einen Hubschrauber haben, der Bilder aus der Luft produziert? Muss all dies sein? Kann man nicht die Kosten in irgendeiner Form einschränken, ohne jetzt auf Perfektionismus zu setzen? Das ist sicherlich so, dass der Zwiespalt, in dem man sich hier befindet.
Herr Hahn, wenn wir schon beim Thema Geld sind, Sie als Kommunikationsdirektor der Deutschen Sporthilfe, es gab auch schon viel Kritik, gerade als es im Schwimmen nicht so lief, im Fechten vielleicht auch nicht, dass man da vor allen Dingen nach den Spielen nochmal ran muss. Muss da tatsächlich in Deutschland umgesteuert werden, umgedacht werden bei der Förderung für die Sportler?
Ich glaube, wir brauchen eine öffentliche Debatte, aber das wird ja schon seit 2012 diskutiert. Wer, warum, welchen Spitzensport haben möchte. Und ich glaube, das jetzt ehrlich zu führen, das ist ganz im Sinne der Sportlerinnen und Sportler. Und neben meinen Glückwünschen für Lisa Schmiedler und auch alle anderen aus den Doppelvierern und überhaupt alle Athletinnen und Athleten, will ich sagen, ich glaube, man ist es den Athletinnen und Athleten schuldig, jetzt eine Antwort darauf zu geben, was wollen wir von den Athletinnen und Athleten und was wollen wir ihnen dafür bieten. Das ist jetzt gar nicht die Frage, wie hoch wird eine einzelne Medaille prämiert, wie viel Geld gibt es dafür, sondern wie wollen wir junge Leute überzeugen, sich begeistert für den Leistungssport zu entscheiden, zusammen mit ihren Eltern vielleicht, und was können wir ihnen anbieten, wie dann das Leben weitergeht, im Sport, aber vor allen Dingen auch dann danach, also wer dann seine Karriere beendet, wie Fabian Hambüchen jetzt beispielsweise, wie startet er in das Berufsleben, welche Perspektiven kann man ihm anbieten, und zwar schon ziemlich früh im Laufe seiner Entscheidung für den Leistungssport. Das ist eine wichtige Frage, die jetzt zu klären ist.
Frau Schmiedler, Sie haben im zarten Alter mit 13 angefangen zu rudern. Da hat man noch nicht im Hinterkopf, irgendwann habe ich mal eine Goldmedaille in der Hand, oder?
Nee, nicht so wirklich. Also als ich damals angefangen habe, durch eine Schul-AG, dann lief es einfach so an. Ich habe ein bisschen trainiert, es hat Spaß gemacht, mit Freunden habe ich trainiert. Es ging halt jedes Jahr voran. Ich wurde Deutsche Meisterin im Juniorenbereich und dann geht es immer so weiter. Im U19-Bereich wird man Juniorenweltmeister dann mal. Und dann irgendwann kommt das dann mal, dass man eventuell es zu den Olympischen Spielen schaffen könnte. Aber dass ich jetzt mir von Anfang an gesagt habe, ich möchte jetzt 2016, 2020, 2024 bei den Olympischen Spielen teilnehmen, habe ich mir damals nie vorgestellt.
Da haben Sie gleich auch schon eine weitere Frage, die vielleicht später noch gekommen wäre, beantwortet. Also Sie bleiben auf jeden Fall auch noch weiter dran. Das freut uns sehr.
Ja, natürlich.
Sie waren ja 2012 auch schon mit in London. Wenn wir jetzt gerade über Finanzen sprechen, wie weit spielt das eine Rolle bei Sportlern, bei Ihren Kollegen? Thematisieren Sie das?
Ja, natürlich. Also man redet natürlich darüber, was... Wir haben von der Sporthilfe einen Brief bekommen mit den Prämien, die wir ausgezahlt bekommen. Und das ist natürlich auch ein Riesenansporn. Klar sagt der eine, 20.000 Euro ist nicht viel Geld für eine Goldmedaille. Aber ich sehe das, also für mich, sehe das ein bisschen anders. Ich bin eine Studentin. Ich werde ein bisschen von meinen Eltern finanziert, von der Sporthilfe, von der Sportstiftung und das ist halt einfach ein Riesenbatzen Geld und darüber, ja.
Freut man sich erstmal und dann überlegt man zu Hause, in was man das umsetzt.
Genau.
Und Sie haben es angesprochen, Sie sind Studentin, Sie studieren Journalistik, das heißt, Sie haben da schon noch ein zweites Standbein im Auge.
Ja, natürlich. Also es ist jetzt immer, es ist viel Arbeit, man muss das halt immer hin und her switchen und aber ich denke, wir müssen da dranbleiben, jeder muss da durch. Wir können von unserem Sport natürlich nicht leben, aber das ist, bietet uns sehr viel, der Sport, und ich denke, im Endeffekt ist das nur ein Gewinn quasi, den ich hier habe mit der Olympiateilnahme und jetzt auch mit der Goldmedaille, und ich denke, im Endeffekt wird es mir nachher im Berufsleben viel geben, und aber es wird natürlich noch ein bisschen dauern.
Denken Sie denn auch, dass wir umdenken müssen, auch was andere Sportarten angeht, auch was junge Athleten in Deutschland angeht? Oder würden Sie sagen, aus Ihrer Biografie, Sie wurden optimal gefördert?
Das ist ein bisschen schwierig. Also wir jetzt als Ruderer speziell, wir sind eine extreme Ausdauersportart. Wir investieren sehr, 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 sehr viel Zeit in das Training, wirklich 7 Tage die Woche, 3 Trainingseinheiten, also jetzt auch nicht jeden Tag, aber es kostet den Körper sehr viel Kraft und es ist sehr anstrengend und ich bin jetzt ein bisschen raus.
Kein Problem. Wir geben Ihnen noch mal ein paar Minuten, auch um noch mal richtig anzukommen.
Okay, danke schön.
Und gucken tatsächlich auch noch mal nach Rio. Herr Kenkel, Sie sind jetzt gerade in Hamburg ein Jahr. Sie haben sich jetzt so die Hochphase in Rio der Spiele und damit verbundenen, ja, für die Bevölkerung vor allen Dingen auch zumindestens, ja, es läuft anders gerade in Rio. Unangenehm, die Wertung möchte ich noch gar nicht treffen. Aber Sie sind durchaus auch absichtlich jetzt nach Deutschland gekommen und verfolgen die Spiele von hier aus.
Ja, also ich hatte sowieso schon ein Forschungsjahr hier vorgesehen, aber habe das dann auch bewusst so verlegt, dass ich gerade in diesen Vormonaten der Spiele auch nicht da bin, denn da hat es schon einige Unannehmlichkeiten gegeben, vor allem im Verkehr und in der Infrastruktur.
Dennoch haben Sie ja den ganzen langen Prozess, bis die Stadien fertiggestellt waren und bis jetzt die Spiele wirklich beginnen konnten und jetzt laufen konnten, mitverfolgt. Gerade eben hat es Holger Gersker auch schon angesprochen. Man fragt sich so, was passiert denn mit der ganzen Infrastruktur nach den Spielen und auch nach den Paralympics?
Also eine Sache muss man schon dazu sagen zu den Installationen, zu den Sportstätten in Rio, bis auf die Olympische Villa. Sehr viele von diesen Sportstätten gab es schon vorher. Sie wurden übernommen aus den Panamerikanischen Spielen 2007, aus den Weltmilitärspielen 2011, also ungefähr 70-80%. Also der ganze Deodoro-Komplex ist im Grunde ein auf militärischem Gebiet oder ein Militärkomplex. Und die Villa wird umgebaut in Sozialwohnungen. Aber es wird auch vieles noch brach liegen. Man hat in Athen auch, in Atlanta auch sehr viele Installationen gehabt, die dann nachher einfach leer da lagen. Man hat es auch bei mindestens 3 WM-Stadien gesehen in Brasilien. Es wird vieles davon wahrscheinlich nicht mehr zu Gebrauch kommen.
Wenn Sie Villa ansprechen, das muss man vielleicht auch noch mal erklären, das ist ein Hochhauskomplex, in dem im Moment gerade die Sportnationen untergebracht sind, bis auf die Australier, Holger. Die sind, glaube ich, ins Hotel gezogen, weil noch nicht alles installiert war.
Das war ganz am Anfang. Für die ersten 2 Nächte sind sie ausgezogen. Es war wie so oft hier in Rio, dass alles nicht nur am letzten Augenblick fertig wurde, sondern vielleicht auch mal 2 Minuten nach dem letzten Augenblick, und die Australier, die schon da waren. Aber da können wir, glaube ich, die Sportler am ehesten fragen, wie es dann am Ende war in diesem olympischen Dorf, wo ihr alle miteinander gewohnt habt. War das okay oder war es perfekt?
Also uns wurde vorher mitgeteilt, dass es nicht so schön sein wird, dass es viele Probleme da im Moment gibt, aber wir sind da angekommen. Es ist ein riesen Hochhaustrakt, es ist sehr imposant. Wir sind in unser Zimmer eingezogen, sie sind sehr spartanisch eingerichtet, aber man hat ein Bett, man hat einen Schrank, man kann auch aus der Tasche leben, das ist kein Problem. Es ist natürlich ein bisschen schwierig mit den Toiletten, mit den defekten Toiletten, das war ein bisschen schwierig. Dann gab es im 6. Stock einen Wasserrohrbruch, das ist natürlich nicht so schön. Da waren wir jetzt bei uns in unserem Apartment jetzt nicht von betroffen, aber in den ersten Nächten gab es auch diverse Feueralarme nachts, auch um 3. Und wenn man halt morgens um 6 zum Training rausfahren möchte und dann nachts 2-3 Mal geweckt wird vom Feueralarm, und ja, macht euch keine Sorgen, da müsst ihr jetzt nicht drauf reagieren. Da fragt man sich ja natürlich auch so, wie ist die Sicherheit dabei? Im australischen Haus hat es dann auch einmal kurz gebrannt, weil eine Mülltonne angezündet wurde. Und natürlich in so einem Hochhaus kann es natürlich mal direkt brennen. Und dann brennt auch nicht nur ein kleiner Teil, sondern das ganze Hochhaus. Und wenn dann die Feueralarme nicht funktionieren, da hatte ich schon ordentliche Bedenken bei. Aber das haben die relativ gut in den Griff bekommen. Jetzt nach 3-4 Tagen war das Thema gegessen eigentlich. Und man lebt sich halt so ein. Also ich denke, für brasilianische Verhältnisse leben wir hier sehr, sehr gut in unseren Zimmern. Die Mensa ist riesig, das Essen ist sehr groß. Wir haben sehr viele Auswahlmöglichkeiten und ich denke, man sollte sich dann, also man darf sich da nicht beschweren.
Da hört man schon durch, dass der olympische Gedanke dabei sein ist, alles zählt. Aber nochmal zu Ihnen zurück, Herr Kenkel, was die Nachnutzung anbetrifft. Also das sind jetzt auch keine Hochhäuser, keine Bauten, die für die Ewigkeit erbaut wurden.
Nein, aber es ist schon gemacht worden mit dem Gedanken, dass sie dann für, auch zum Teil für die Leute, die aus den Favelas kamen, die deswegen
umgesiedelt wurden.
Umgesiedelt worden, ja.
Und wenn wir gerade noch Sicherheit ansprechen, auch außerhalb des olympischen Gebietes, 38.000 allein Soldaten und sehr, sehr viele Polizisten auf der Straße. Irgendwo habe ich gelesen, dass jede Verkehrsinsel bewacht wird im Moment. Aber wie sieht das nächste Woche aus?
Die sind 80.000 insgesamt Soldaten im Stadtgebiet gewesen und dann immer noch. Die werden abgezogen kurz danach. Die werden möglicherweise noch nicht ganz reduziert, bis die Paralympischen Spiele vorbei sind, natürlich. Aber die werden abgezogen und es ist in den letzten Jahren mit der Sicherheit in der Südzone, als in dem Hauptwohngebiet der Besserverdienenden, sagen wir mal so, es ist etwas schlimmer geworden mit der Sicherheit. Aber es ist nicht, also Brio ist nicht Singapur, aber es ist vieles auch nicht so schlimm, wie es im Moment in der Berichterstattung rüberkommt.
Gut, einige Sportler sind überfallen worden. Wir haben gehört, dass da Handys abgenommen wurden und auch Geldbörsen wohl nicht mehr mit zurück in die Heimatorte fliegen. Das ist ja dann fast schon vernachlässigbar, wenn wir überlegen, was wir vorher für Befürchtungen hatten und wenn man auch davon ausgeht, dass es zum Glück keinerlei größere Anschläge gegeben hat.
Ja, ich glaube, das, was hier in Deutschland natürlich am meisten Berichterstattung erhalten hat, ist auch leider der Tod von dem Kanutentrainer. Und das zeigt auch, das weist auch darauf hin, für was für Probleme man im tagtäglichen Leben in Rio hat mit Verkehr, mit Infrastruktur, mit Krankenhäusern.
Die Geschichte müssen wir, glaube ich, auch nochmal erzählen, Herr Kenkel. Also es gab einen Trainer, der in einem Taxi verletzt wurde und weil das Krankenhaus nicht die richtige Infrastruktur bieten konnte, ist der Mann leider verstorben.
Ja, er wurde eingeliefert zuerst in das Krankenhaus, was für die Olympioniken vorgesehen ist, in Lorenzo Giorgi, in der Nähe von der Villa. Und da war aber vor 3 oder 4 Jahren die Neurochirurgie zugemacht worden wegen Kürzungen. Und dann ist er verlegt worden in das Haupttraumakrankenhaus von Rio. Aber dann bis dahin, sagt man, war zu viel Zeit vergangen, sodass er dann nicht mal auf eine Art und Weise behandelt werden konnte, dass er am Leben blieb.
Und das ist natürlich jetzt ein tragischer Fall, aber spiegelt das jetzt auch wieder, dass sich für die brasilianische Bevölkerung, was jetzt zum Beispiel Krankenversorgung angeht, rein gar nichts verbessert?
Ich würde sagen, die Olympischen Spiele haben, da sie auch ja größtenteils von dem Bundesland Rio finanziert wurden, haben für die Bevölkerung bedeutet, dass die Krankenhausversorgung schlechter wird. Es sind also die öffentlichen Bediensteten, Polizei, Feuerwehr, Lehrer sind seit November bzw. seit März nicht voll bezahlt worden. Deswegen wurde auch der finanzielle Notstand ausgerufen, damit die Spiele bezahlt werden konnten, ohne die Gehälter zahlen zu müssen. Und es ist eben sehr viel Geld in die Spiele geflossen, die sonst in öffentliche Dienste wie Gesundheit und Bildung und Infrastruktur geflossen wären.
Eins noch kurz zu diesem Themenkomplex, Herr Kenkel. Wenn wir jetzt sagen, dann werden die ganzen Sicherheitskräfte abgezogen und wir haben auch immer wieder von Demonstrationen gehört. Und ja, gerade in den Favelas ist es sehr unsicher und es gibt eine große Unzufriedenheit. Die politische Situation ist auch alles andere als stabil gerade. Vermuten Sie dann, dass nach den Spielen es tatsächlich zu größeren Unruhen kommen wird, speziell jetzt in Rio, aber auch in Brasilien?
Also ich glaube nicht, dass das in Zusammenhang mit den Spielen passieren würde. Ich glaube eher, dass es, wenn es Unruhen gibt, dass die mit dem Amtsenthebungsverfahrensprozess, also dem Verfahren zu tun haben gegen Dilma Rousseff. Und das wird nämlich 4 oder 5 Tage nach dem Ende der Spiele entschieden.
Und es gab ja auch große, jetzt im Moment gerade Übergangspräsidenten-Thema, es gab ja auch T-Shirts, die getragen wurden mit Thema raus. Also politisch ist da tatsächlich auch einiges im Argen im Moment. Wir kommen nochmal zum Sport zurück, Herr Hahn, und auch zum deutschen Sport. Auch da der Blick auf die, ich sag mal, Post-Olympia in Rio-Zeit. Was bleibt da? Was ziehen Sie da raus?
Ich sagte ja schon, ein finales Fazit bitte noch nicht. Wir müssen ja viele einzelne Faktoren betrachten. Ich habe vorhin noch nicht sagen können, dass wir wahnsinnig viele tolle Ergebnisse auch jenseits der Medaillen hatten. Vierte Plätze, Malaika Mihambo gerade gestern, 6,95 Meter. Damit hätte sie im Jahr 2000 in Sydney die Silbermedaille gewonnen hinter Heike Drechsler. Das sind so Dinge, die kann man, glaube ich, erst dann würdigen und bewerten, wenn die Spiele wirklich rum sind. Es bleiben ein paar grundsätzliche Fragen, weil aus der Sicht jetzt von Frankfurt aus, von Deutschland aus und auch sehr persönlich geprägt, erkenne ich ja gewisse Parallelwelten. Ich sehe wahnsinnige olympische Freude, auch bei mir, auch bei meiner Familie. Wir sitzen da und sagen, wow, wir hätten gar nicht gedacht, dass wir so spät in der Nacht noch gucken und so begeistert sind. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch eine Diskussion über Doping und Verfehlung und da guckt man jetzt ganz genau hin. Und man stellt sich natürlich die Frage, wie lange wird es Olympische Spiele noch geben? Und da hat Willi Daume mal die kluge Antwort gegeben, solange die Welt sie noch will. Da ist jetzt, glaube ich, das IOC gefordert, aber eben auch viele, viele andere kluge Antworten auf drängende Fragen zu geben. Wie können wir die olympische Freude erhalten, die ja Lisa Schmiedler gerade schon rübergebracht hat? Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Es gibt noch keine Patentrezepte, aber es muss bald Rezepte geben.
Und das ist natürlich auch noch ein großer Themenkomplex, den wir auch in dieser Redezeit unbedingt noch thematisieren wollen. Doping war im Vorfeld, gerade auch im Zusammenhang mit Russland, natürlich ein ganz, ganz großes Gesprächsthema. Dann haben die Spiele begonnen, russische Sportler durften teilnehmen. Dann hatte ich so den Eindruck, es ebbt so ein kleines bisschen ab. Inzwischen haben wir auch dort Doping-Sünder. Heute musste ein Kirgise seine Bronzemedaille, war es glaube ich, abgeben. Stichwort Doping, Herr Hahn, muss man sich vielleicht auch ein bisschen verabschieden von diesem Medaillenwahn, vom höher, schneller, weiter? Haben wir vielleicht auch irgendwo eine menschliche Grenze erreicht?
Sicherlich können wir das jetzt auch philosophisch, soziologisch, ethisch diskutieren, aber Leistungssport sagt ja schon in seinem Wort, es geht um Leistung und es geht um Erfolg und jeder Viertplatzierte, ob aus der deutschen Mannschaft oder aus irgendeiner anderen Nation, ist erstmal selbst am meisten enttäuscht. Wir haben Tränen gesehen und da können wir nicht als Sporthilfe oder als Journalisten oder als wer auch immer sagen, ist doch nicht so schlimm. Die Athleten wollen das ja selbst. Ich denke, das ist auch richtig. Leistungs- oder Hochleistungssport heißt eben Leistung, allerdings nicht um jeden Preis. Und klar ist, diese ganze Diskussion ist schwierig, weil wir brauchen einen Glauben an den Spitzensport, im Publikum vor allem, um das wertschätzen zu können. Und es gibt, glaube ich, nichts Deprimierenderes für alle Beteiligten und vor allen Dingen auch für die damals beteiligten Athleten, wenn zum Beispiel 8 Jahre nach Peking rauskommt, dass da Olympiasieger jetzt disqualifiziert werden und das ganze Tableau auf den Kopf gestellt werden muss. Da kommt die Öffentlichkeit nicht mehr mit. Und das ist ein Schaden, den kann man gegenüber den benachteiligten Athleten, aus welcher Nation sie auch kommen mögen, nie wieder gut machen.
Aber Herr Hahn, genau da muss man ja eigentlich dann ansetzen. Wenn wir jetzt auch viele deutsche Sportler hatten, die auf den 4., auf den 5. Platz kamen mit sensationellen Ergebnissen und auf Platz 1 und auf Platz 2 stehen, jetzt mal ganz wertneutral gesagt, Sportler aus Nationen, die wir durchaus mit Doping in Verdacht bringen. Das muss ja dann doppelt bitter sein.
Das ist es sicher, das können wir Lisa Schmiedler vielleicht sogar fragen. DOSB-Präsident Alfons Hörmann hat zur Einstimmung auf die Spiele, ich glaube, ein paar sehr kluge Sätze gesagt. Da hat er auch zum Maßhalten bei Medaillenerwartungen, glaube ich, so habe ich es verstanden, aufgefordert. Aber wir werden trotzdem nicht umhinkommen. Gold, Silber und Bronze spielen eine Rolle und nicht zuletzt für die Beteiligten selbst, aber auch für uns als Publikum. Ich kann nur sagen, die beiden Doppelvierer, die haben innerhalb von 15 Minuten Gold gewonnen und das war für die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sporthilfe ein großer Moment. Wir haben das gemeinsam im Konferenzraum geguckt und das hat uns mitgerissen, hingerissen und da haben wir an alles gedacht, aber jetzt nicht an eine Dopingdiskussion. Wir haben uns wahnsinnig gefreut. Sport ist Emotion. Emotion. Sport ist irrational, das muss es auch sein und bleiben. Aber gleichwohl muss man Leitplanken aufstellen. Und da haben vielleicht die Verbände eine ganze Menge Hausaufgaben zu machen.
Frau Schmiedler, Sie haben Gold und gerade der Deutsche Verband ist natürlich auch stark in der No-Doping-Diskussion. Wie weit ist denn jetzt zum Beispiel auch gegenüber dem russischen Team da doch noch eine Skepsis?
Ja, also die Skepsis ist auf jeden Fall da. Ich habe das Thema verfolgt die ganze Zeit mit Julia Stepanova. Das war sehr interessant und ich denke, wenn wir hier russische Athleten sehen, die ja durchs Dorf gehen, man guckt da schon deutlicher hin. Also so, es ist halt unterbewusst, im Unterbewusstsein verankert ein bisschen russische Athleten, aber ich denke, es gibt auch ganz, ganz viele andere, die auch dopen und das noch nicht überführt wurde. Und es ist, ich finde es ein sehr spezielles Thema und ich habe mir auch schon überlegt, wie wäre es, wenn man gerade knapp Dritter wird, jetzt bei uns im Rudern knapp Dritter oder Vierter und dann quasi 6 oder 8 Jahre später erst rauskommen, dass die Platzierungen vor einem gedopt haben und dann wird einem der Moment genommen und das ist das kann keiner wieder herbringen und das ist sehr, sehr schwierig zu beantworten.
Soweit die Sicht einer Goldgewinnerin. Holger, wie erleben Sie das? Wie wird unter den Journalisten Doping im Moment diskutiert? Ist das Thema auch bei den anderen ausländischen Journalisten?
Thema ist es natürlich. Wir haben uns mit dem Fall Russland beschäftigt. Wir wehren uns natürlich vor allem gegen diese Art Schubladendenken. Das, was jetzt so rankommt, ist so die Darstellung, in Russland dopen alle und in Amerika dopt keiner, um mal die großen Sportnationen gegeneinander auszuspielen. Wir reden noch gar nicht über China und so weiter. Latent wird jetzt gesagt, okay, jetzt ist zum ersten Mal ein Medaillengewinner heute ertappt worden, ein kirgisischer Gewichtheber, aber das ist ja nicht das Thema. Das Thema ist ja eher, dass wir auch hier im Journalistenkreis zusammen vor den Bildschirmen stehen oder in den Stadien sind und wenn 5 Leute sich gemeinsam anschauen und sagen, das kann jetzt nicht sein. Ich glaube, viele Leistungen, aber das geht jetzt eigentlich nicht. Wenn Leichtathleten plötzlich Weltrekorde verbessern, ihre persönlichen Bestleistungen explodieren, wenn im Schwimmen Herrschaften, die Jahre aufgehört hatten und dann plötzlich mit Gesichtern, denen man deutlich ansieht, was sie dann alles genommen haben könnten, zu Weltrekorden und Olympiasiegen schwimmen und alle schütteln den Kopf, dann ist das der Moment, wo man dann tatsächlich sagt, jo, da muss was dringend was passieren. Das ist so dieser latente Verdachtsmoment. Das sind jetzt natürlich herausgehoben, diese Sportarten, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter. Darf immer nicht vergessen, wir haben hier auch Schießen, wir haben Hockey, wir haben Rudern und so weiter, wo es nicht die Rolle spielt. Und bei all dieser Diskussion darf man auch nicht vergessen zu sagen, die sind eh alle gedopt, ist natürlich das total Fatalste, was am Ende hier als Eindruck übrig bleiben sollte. Aber jetzt zu sagen, Russland wird ausgeschlossen oder auch nicht und damit ist das Thema erledigt, das ist natürlich auch ein absoluter Trugschluss.
Aber wir wollen natürlich nicht nur über Negatives reden, was in Rio passiert oder vielleicht bleibt oder was man vielleicht noch für Gedanken hat. Deswegen für diese halbe Stunde das Schlusswort für Sie, Frau Schmiedler. Sie haben Gold gewonnen. Wenn Sie jetzt nochmal beschreiben müssten, wie die Brasilianer auf Sie zugehen oder wie Sie Brasilianer erleben, was fällt Ihnen da als erstes ein? Kam es zu persönlichen Begegnungen auch?
Bisher noch nicht. Also wenn ich unter die Brasilianer gegangen bin, habe ich mich bedeckt gehalten und nichts gezeigt. Ich denke, man hat halt hier schon bei diversen Veranstaltungen, ich glaube beim Stabhochsprung war das, wo der, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber wo ein, glaube ich, französischer Athlet ausgebuht wurde.
Oh ja, der und Mann, der da nur Silber gewonnen hat und auch sehr
genau
geweint hat.
Mhm. Genau, und das ist halt, ich glaube, sehr viele reagieren auf eine Olympiamedaillengewinnerin nicht gerade positiv und das verstehe ich auch und deswegen halte ich mich hier halt sehr zurück und tauche halt, wenn ich unter die Brasilianer gehe, ein bisschen unter.
Herr Kenkel, Sie haben gerade die Stirn gerunzelt, ganz kurz, Sie erleben Brasilianer anders.
Ja, es ist ein sehr sportbegeistertes Volk. Sie haben aber sehr wenig Erfahrung mit anderen Sportarten, die nicht Fußball sind. Und kulturell ist es etwas anders. Der Gegner wird ausgebuht. Es passt nicht in den olympischen Gedanken hinein. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, für ein positives Phänomen, dass wir in Brasilien jetzt viele Leute in den Stadien haben, die sich das vorher nicht leisten konnten.
Und auch darüber sprechen wir gleich nach den 21 Uhr Nachrichten. Dann die Redezeit. Rufen Sie an, diskutieren Sie mit uns. Was bleibt von Rio? 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777. Wir sind gleich wieder für Sie da.
Themenabend.
Mit Birgit Langhammer am Mikrofon einen schönen guten Abend und wir wollen klären, was bleibt von Rio, eine erste Bilanz der Olympischen Spiele in Brasilien. Noch bis Sonntag wird in Rio um Medaillen gerungen. Wir wollen verschiedene Aspekte klären. Was bleibt für den Sport nach den Spielen in Deutschland? Wie erfolgreich waren die Wettkämpfe aus unserer Sicht? Welchen Sportarten konnten die Olympischen Spiele vielleicht auch neuen Schwung verleihen? Und wie hat das Publikum Olympia 2016 erlebt? War Brasilien ein guter Gastgeber und was haben die Spiele eigentlich Rio gebracht? Zunächst aber hat Thomas Christus auf der Straße gefragt, was ist eigentlich für Sie geblieben?
Was ich sehr gut fand, war, dass der Hambüchen jetzt endlich mal seine Goldmedaille gewonnen hat und das spektakuläre Radrennen mit dem Verlust des Sattels war natürlich auch sehr lustig, spannend, interessant.
Ja, und vor allen Dingen, anfangs lief das nicht gut und dann ist das nachher ganz flott in Gang gekommen. Ne?
Die Medaillengewinner schauen wir natürlich gerne an und sind auch enttäuscht, wenn manche eben jahrelang geübt haben und trainiert haben und gewinnen dann keine Medaille. Das finde ich schon sehr schade.
Turmspringen habe ich gesehen, diese beiden Deutschen. Und da war ich ganz enttäuscht, dass die nun nichts gewonnen haben.
Plötzlich war das Wasser grün. Das war schon erstaunlich. Ich meine, erwartet blaues Wasser und die springen da rein und mal ist es grün. Mit Algen oder was? War ein bisschen witzig, aber hat der Sache keinen Abbruch getan.
Ja, es ist ja eigentlich das, was alle erwartet haben, dass viele Dopingfälle sind. Und jetzt ist es ganz gut, dass es aufgedeckt wird. Und es tut mir nur leid eben für die Sportler, die das aufgedeckt haben und darunter leiden müssen.
Wenn man jetzt mal sieht, die Situation, die Stadien sind gar nicht besetzt, angeblich sind sie ausverkauft. Also irgendwo ist der Sand im Getriebe. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Nicht? Ein Land, was nicht gerade auf dem Höhepunkt sich bewegt, so viel Geld auszugeben für diese kurze Zeit, ob das rentabel sein wird, auch in der Nachbetrachtung, ist eine große Frage, ja.
Was bleibt von Rio? Und natürlich die Frage, was bleibt für Sie? Was meinen Sie, hat Rio jetzt davon getragen? Rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Eine halbe Stunde haben wir jetzt schon mit unseren Gästen plaudern können. Ich will sie für alle, die jetzt eingeschaltet haben, noch einmal kurz vorstellen. Zunächst die Dame in der Runde, die Goldruderin im Doppelvierer der Frauen, Lisa Schmiedler. Haben Sie eigentlich Ihre Medaille im Moment auch gerade dabei oder gibt man die nochmal aus der Hand?
Nee, also ich habe die sicher verstaut in einer kleinen Schublade. Wir haben leider kein Safe bei uns. Uns wurde empfohlen, damit nicht unbedingt rumzurennen. Und für mich hat das so einen emotionalen Wert. Wenn ich die verlieren würde, das wäre für mich eine Katastrophe. Deswegen bleibt sie zu Hause.
Und fliegt dann auch mit zurück nach Deutschland. Mit Ihnen in Rio gerade mein Kollege vor Ort, Holger Gersker. Wir haben vorher zusammengerechnet, bei 9 Olympischen Spielen, da zählen die Winterspiele natürlich auch mit, schon dabei gewesen. Und immer wieder bei sportlichen Großereignissen die erste Bilanz. Wie schlägt sich Rio?
Ja, ordentlich schlägt sich Rio. Die Rahmenbedingungen sind halt nicht mehr die wie vor 7 Jahren, als die Stadt und das Land Brasilien diese Spiele bekommen haben. 2009 war es ein Boomland und alle sagten, es war genau die richtige Entscheidung. Ich war damals auch in Kopenhagen dabei, als Rio als Olympiagastgeber gewählt wurde und der damalige Staatspräsident Lula hat Tränen geheult und sie hatten ganz, ganz tolle Filme, wie das alles hier werden würde. Davon sind wir natürlich jetzt weit entfernt, aber man kann natürlich den Brasilianern nicht die Olympischen Spiele wieder aberkennen, nur weil sich das Land in einer Wirtschaftskrise befindet. Und so gesehen, aus den Rahmenbedingungen machen die handelnden Personen, die vielen Volunteers, die helfen, das Menschenmögliche, dass diese Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind. Ich will nicht sagen, es ist höhere Gewalt, aber Brasilien ist nun mal momentan in der Lage, in der es ist. Und deswegen muss man das immer berücksichtigen und sagen, dafür sind es immer noch gute Spiele.
Und ich freue mich über zwei weitere Gäste. Zum einen Professor Dr. Kai-Michael Kenkel. Er ist Gastwissenschaftler am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien hier in Hamburg und Professor an der Päpstlich-Katholischen Universität Rio de Janeiro. Sie wohnen eigentlich auch seit fast 10 Jahren dort, Herr Kenkel. Jetzt sind Sie ein Jahr hier. Ist das auch so eine brasilianische Besonderheit, dass man, wir haben es jetzt so oft gehört, ja, läuft nicht, aber setzen wir trotzdem irgendwie um?
Ja, es ist schon sehr der Fall, dass die Brasilianer sehr oft durch Menschlichkeit das Materielle wieder wettmachen müssen, auf jeden Fall.
Schauen Sie hier die Spiele?
Auf jeden Fall.
Und das freut bestimmt auch Jörg-Ulrich Hahn, Kommunikationsdirektor der Deutschen Sporthilfe. Herr Hahn, jetzt, wo es doch noch einige Medaillen gab, lässt da auch die Kritik an der Sportlerförderung hierzulande wieder etwas nach oder ist das jetzt eher vertagt bis nach den Wettbewerben?
Sicherlich sollte man diese Diskussion nicht abhaken oder man darf nicht froh sein, wenn da jetzt vielleicht die Erfolge im Moment für ein bisschen ruhigere Stimmung sorgen. Gerade bei der Straßenumfrage, die Sie eingespielt haben, war ja zu hören, was den Menschen wichtig ist. Da hieß es eben auch, schwieriger Start, dann zum Glück in Gang gekommen. Wir fiebern mit den Medaillengewinnern und wir sind enttäuscht, wenn vielleicht im Fall von Turmspringen, das wurde genannt, nur ein vierter Platz dabei rauskommt und keine Medaillen. Also in Deutschland ist ja Leistung wichtig. Der Sport ist offenbar noch was wert. Und deswegen müssen wir diese ganze Diskussion, und die geht über die Sportlerförderung hinaus, weiterführen.
Ich habe gelesen, 30 Millionen Deutsche sind in Sportvereinen aktiv. Also Sport, auch neben Fußball, spielt in Deutschland doch eine große Rolle. Wir wollen wissen, wie erleben Sie Rio? 08000 44 1777. Das ist unsere Telefonnummer und ich begrüße Wilhelm Rolfing in der Leitung. Guten Abend.
Hallo, wunderschönen guten Abend. Also ich muss gestehen, dass ich der Meinung bin, dass also in Brasilien jetzt sehr viel Geld ausgegeben wurde für diese Olympiade, dass dieses Land wirtschaftlich wirkliche Probleme hat, dass diese Geschichte, die da jetzt abläuft, sicherlich auf der Welt seine Runde zieht, aber dass sie auch sehr schnell irgendwann wieder verblasst und vergessen ist. Und dass das Land mit all den Gebäuden und all der Infrastruktur, die für diese Spiele geschaffen wurden, irgendwann dümpelt. Genauso wie es bei der Fußball-Weltmeisterschaft meiner Meinung nach war. Und darum bin ich der Meinung, dass eine solche Olympiade gefühlt an ein einziges oder in eine einzige Region gehört, und zwar Griechenland, und dass jeweils ein Austragungsland, wie immer es dann heißen mag, für dieses Jahr, wenn sie dann ist, verantwortlich ist. Also, und dazu kommt, dass jetzt die nächste Nation, die das ausrichtet, noch mehr Geld ausgeben wird und es noch pompöser und noch perfekter sein muss. Und das ist nicht Olympia.
2020 dann in Japan, wobei ich glaube, Japan noch über mehr Geld vielleicht auch verfügt als im Moment Brasilien. Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Rolfing. Ich möchte es gleich weitergeben. Das ist immer gleich die ganz oder gar nicht Debatte. Herr Kenkel, würden Sie aber sagen, dass Brasilien schon auch was mitnimmt, vielleicht auch was, was man gar nicht in Zahlen umrechnen kann, auch einen Stolz zu sagen, schaut her, Welt, wir können das?
Auf jeden Fall. Ich glaube, für, viel mehr als für die Stadt Rio ist für das Land Brasilien sind diese Spiele sehr wichtig. Es hat natürlich auch, als sie vergeben wurden bei Lula, in ein außenpolitisches Projekt gepasst, wo Brasilien sich zum globalen Player hocharbeiten wollte. Nun hat das Land leider nicht in die Nachhaltigkeit investiert und ist von diesen Rohstoffpreisen von Boom und Bust immer sehr, sehr abhängig. Das heißt, jetzt sind sie in der Krise. Sie sind sie auch, das konnte man da auch nicht voraussehen, in der politischen Krise. Aber es bleibt eben die Idee, dass diese Mega-Events auch einen großen Push für die Außenpolitik geben. Ne? Und was man sieht, wo ich auch dem Zuhörer zustimmen kann, ist, es werden diese Events ja auch, so sieht es zumindest aus, auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft, immer weniger häufig an Demokratien vergeben, wo das Volk auch mitbestimmt, ob es auch diese Bürde annimmt in dem Fall.
Herr Hahn, da kommen wir an einen sehr wunden Punkt, auch bei Olympia generell, bei Großereignissen. An wen sollte man sie vergeben? Hätte man da nochmal besser nachdenken müssen, ob Entwicklungs-, ob Schwellenländer sich da überhaupt bewerben dürfen, ob sie ausgewählt werden?
Es gibt ja Bewerbungen und es gibt auch Länder, die sich dann dagegen entscheiden oder auch Städte. In Hamburg kann man ja erwähnen. Also das Thema, passen die Olympischen Spiele so, wie sie jetzt sind, noch in Demokratien, ist sicherlich zu diskutieren, aber das ist jetzt kein Thema, das die Deutsche Sporthilfe und mich in meiner aktuellen Situation betrifft. Ich glaube aber, es ist immer wieder wert, für die olympische Idee zu kämpfen. Hans Lenk, der Ruder-Olympiasieger von 1960 und Philosoph, der hat mal gesagt, SOS, Save Olympic Spirit. Ich glaube wirklich, es gibt universale Werte, die etwas wert sind, und die Olympischen Spiele transportieren sie in ganz herausragender Weise in alle Winkel dieser Welt. Also ich würde nicht zu vorschnell sagen, das passt nur in eine bestimmte Region oder in bestimmte Länder passt es eben nicht. Das ist eine sehr vielschichtige Diskussion.
Das Thema in der Redezeit: Was bleibt von Rio? Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele. Und Sie können uns auch mailen unter ndr.de/redezeit. Das hat Carsten Kuhne getan. Er schreibt: Ja, ich verfolge die TV-Übertragungen per Aufzeichnung, weil nachts um 3 muss ich schlafen. Ich sehe dann am Tag die Aufzeichnung am TV, aber nur die Leichtathletik. Alles andere ist nicht so interessant für mich. Die Olympia-Euphorie, wie sie früher war, 1980, 1988, ist aber lange vorbei. Auch bei mir. Die Frage an Holger Gersker, der auch schon viele Olympia-Veranstaltungen begleitet hat. Empfinden Sie das auch so? Ist die Euphorie geschmälert inzwischen?
Also vor Ort ist es immer abhängig vom Austragungsort. Die Euphorie hier in Brasilien ist natürlich nicht so, wie ich sie erlebt habe 2000 in Sydney, 2010 auch bei Winterspielen in Vancouver oder dann 2012 in London, natürlich alles überragend. Das kommt immer vom Austragungsort an. Was die Begeisterung in Deutschland angeht, kann ich dann auch nur die Expertise abgeben, dass Deutschland auf dem Weg ist, sich zu einem reinen Fußballland zu entwickeln und dass viele Deutsche gar nicht mehr wissen, was es noch für andere Sportarten gibt und dass die auch sehr interessant sind. Und ich finde es ja immer ganz merkwürdig oder beziehungsweise auch bezeichnend, wenn man so die Einschaltquoten sich anschaut im Fernsehen. Bei so Fußballturnieren gehen sie, mal abgesehen von deutschen Spielen, peu à peu zurück, von Vorrundenspiel zu Vorrundenspiel im Schnitt. Und bei Olympischen Spielen warten wir am Anfang, glaube ich, in der Spitze immer abends 3-4 Millionen Deutsche, die sich das angeguckt haben. Jetzt in der letzten Woche waren es eben 7-8-9 Millionen. Da merkt man, dass die Leute langsam Lust bekommen, auch wieder andere Sachen zu sehen. Dass auch Wasserspringen, dass, wie unsere Hörer vorhin gesagt haben, eben auch Bahnradsport oder eben auch Dinge wie Judo und Taekwondo, die sonst nie laufen, plötzlich interessant sein können. Oder 7 Millionen Menschen Bogenschießen schauen. Und das ist aber leider in der Kultur nicht verankert. Also wenn man jetzt in 2 Wochen plötzlich eine Weltmeisterschaft im Bogenschießen zeigen würde, würde es trotzdem keiner gucken. Und das ist das Problem, was diese olympische Begeisterung für die normalen Sportarten außer Fußball angeht, bei uns zu Hause.
Wobei, Sie haben es gerade schon angesprochen, wir haben durchaus neue Rekorde. 8,5 Millionen Zuschauer haben die deutschen Beachvolleyball-Damen gesehen. Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, auch da eine Goldmedaille. Von hier aus natürlich auch nochmal Glückwünsche. Kann es auch sein, dass die Zeitverschiebung da jetzt ein bisschen ein Problem ist?
Ja, sicher. Klar, sind die Zuschauerzahlen, die jetzt am Abend, die das um 20 Uhr sehen. Es ist natürlich auch schade, dass eben die Leichtathletik als Hauptbestandteil olympischer Spiele halt mitten in der Nacht ist. Dass die Schwimmwettbewerbe, was die Finals angeht, zwischen 3 und 5 Uhr deutscher Zeit stattfanden. Das ist natürlich jetzt aus deutscher Sicht ziemlich bitter. Es wird ja auch nicht besser, denn in 4 Jahren in Tokio, dann haben wir das alles am Nachmittag. Die Doppelvierer-Finals waren zu einer halbwegs guten Sendezeit, glaube ich, 15, 16 Uhr deutscher Zeit. Da waren halt viele dann schon dabei, aber viele mussten auch noch arbeiten. Das kann man sich nicht aussuchen. Das war natürlich in London dann alles viel besser für Deutschland.
Unser Thema in der Redezeit: Was bleibt von Rio? Und ich begrüße jetzt in der Leitung Thorsten Kühn aus Lübeck. Guten Abend.
Ja, hallo, Thorsten hier. Moin. Ja, ich bin auch ein Fan von Leichtathletik und von Schwimmen gewesen. Dieses Jahr war es nicht ganz so toll, aber doch viel, viel, viel gute Sachen gesehen, aber enttäuschend war auch beim Fernsehen, dass Handball einmal, zweimal zu kurz gekommen ist.
Gut, das ist natürlich schwierig, wenn es so viele Sportarten gibt. Das gebe ich gleich nochmal weiter, aber Herr Kühn, sind Sie auch früher aufgestanden oder wie haben Sie die Spiele verfolgt?
Ich habe mir immer Sachen rausgesucht, die ich gerne gucken wollte und dann gab es eben, wie gesagt, durch das Überangebot, ich bin nun nicht der Mensch, der viel Internet nutzt und so und keine Streams hat, war für mich die Hauptsachen teilweise mal zu kurz. Ich habe gefeiert gehabt, als die Körper ihren Sieg gefeiert hatte und war Handball weggeblendet gewesen. Das war schade, ja.
Okay. Herr Kühn, gebe ich weiter? Vielen Dank für Ihren Anruf. Also es gucken viele im Fernsehen, aber es gibt natürlich jetzt auch wahnsinnig viele Übertragungswege, auch mit dem Netz. Wir haben es jetzt gerade nochmal gehört, Herr Hahn, Sie sind jetzt auch nicht der erste Ansprechpartner dafür, aber ist das fair? Wie wird das so verteilt? Kommen da wirklich alle Sportarten zum Zug oder hätte man da nochmal anders entscheiden müssen, was jetzt zum Beispiel Handball angeht?
Also zunächst vor meiner Zeit bei der Deutschen Sporthilfe war ich lange bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Sportredakteur und habe mich da eben auch mit den Fragen der digitalen Medien intensiv beschäftigt, so wie heute eben auch. Habe 6 Olympische Spiele als Berichterstatter erlebt. Man kann dem Publikum, den Lesern, den Zuschauern, den Hörern wahrscheinlich nie ganz gerecht werden. Deswegen übernehme ich jetzt mal kurz die Rolle des Erklärers oder des Verteidigers auch der Medien. Das Angebot ist schon sehr, sehr groß und gut. Ich persönlich nutze eben die verschiedenen Streams. Das ist aber natürlich immer Geschmackssache. Ich glaube aber nicht, dass wirklich was zu kurz kommt. Da die richtige Mischung zu finden, ist sicherlich schwierig. Ich persönlich kann nur sagen, ich fühle mich gut abgeholt. Meine Frau würde sagen, zu wenig Dressur reiten.
Das Thema in der Redezeit, das gehen wir auch weiter. Was bleibt von Rio? Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele. Vielleicht haben Sie Fragen oder Sie schildern uns. Gucken Sie Olympia, rufen Sie an 08000 44 1777. Nochmal kostenfrei die Telefonnummer 08000 44 1777. Oder wenn Sie lieber tippen, dann können Sie das auch tun. Schreiben Sie uns eine Mail unter ndr.de/redezeit. Rudern konnte man nun im Fernsehen verfolgen. Und ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir eine Goldgewinnerin in dieser Runde haben, Lisa Schmiedler. Können Sie sich noch erinnern? Bleibt das präsent? Ab wann wussten Sie, wir haben Gold? Was geht da in einem vor?
Also das war unser Rennen war sehr schwierig. Wir wollten direkt vorne wegfahren, wie wir das die ganzen Rennen vorher gemacht haben, bei den Weltcups, bei der Europameisterschaft. Wir hatten schon relativ früh auf der 2000 Meter Distanz einen Vorsprung erarbeitet und dann kann man sich im Kopf schon mal klar machen, dass man das jetzt schaffen könnte. Das war jetzt bei unserem Finalrennen diesmal ein bisschen anders. Wir sind quasi auf den letzten 300 Metern erst vorbeigefahren. Davor waren wir mitten im Feld, haben um eine Medaille gekämpft. Und dann, als ich die letzten 200 Meter gesehen habe, dass wir jetzt an denen vorbeifahren, hat es alles nur noch gebrannt. Und ich wollte einfach nur ins Ziel fahren. Und das war einfach ein richtig intensives Gefühl.
Und wie stellt man sich das weiter vor? Dann geht man ins Deutsche Haus und wird dort gefeiert. Feiern dann da alle anderen auch mit? Gibt es da vielleicht auch ein bisschen ein Neidgefühl bei den anderen? Nein.
Ich glaube nicht. Wir sind im Deutschen Haus extrem gut empfangen worden. Das sind natürlich 8 Goldmedaillengewinner an dem Tag gewesen. Das Haus war extrem voll. Es waren sehr viele Menschen da. Es haben einem sehr viele Menschen gratuliert. Freunde, Familie war eingeladen. Und das war ein sehr schöner Abend. Es waren sehr viele Menschen da, die haben Fragen gestellt und verschiedene fremde Menschen. Und das war einfach wie eine große Familie, die zusammen gefeiert hat an dem Abend. Das war sehr schön.
Jetzt erleben Sie ja eine sehr große Aufmerksamkeit und zwar auch zu Recht, Frau Schmiedler. Aber wissen Sie auch schon, wie das jetzt weitergehen wird? Oder sind Sie darauf vorbereitet, dass in einem halben Jahr alles für Sie wieder ganz normal ist? Sie studieren, Sie trainieren und haben eine sehr schöne Goldmedaille in Ihrem Wohnzimmer?
Also ich denke jetzt in den nächsten Wochen, wenn wir jetzt erstmal nach Hause fliegen und dann mein Verein mich empfängt, denke ich mal, wird die Aufmerksamkeit schon relativ groß sein und das genieße ich auch mal. Wir kommen ja nur alle 4 Jahre quasi einmal so ein bisschen hoch und wenn dann die Medien sehr viel Fragen haben und sehr interessiert sind, das freut mich natürlich auch, dass wir das Rudern so ein bisschen vorwärts bringen können. Aber ich denke, danach wird es dann relativ schnell abflachen und deswegen werde ich diese Zeit auf jeden Fall jetzt genießen, diese nächsten Wochen. Und dann geht man seinen normalen Alltag nach. Man studiert dann wieder und hat dann vielleicht ein bisschen mehr Freizeit. Das Training wird jetzt erstmal die nächsten Wochen, Monate auch ein bisschen zurückgeschraubt. Und dann kann man sich auch mal um Familie, Freunde kümmern.
Und vielleicht von der Sporthilfe nochmal der Hinweis, es kommt ja auch noch der Champion des Jahres. Die Einladung müsste schon da sein. Also ich glaube, alle Medaillengewinner freuen sich schon auf diese gemeinsame Reise, diesmal nach Spanien. Das wird dann auch nochmal eine große Party und vor allen Dingen eine große Wertschätzung für alle, die ihre Knochen hingehalten haben. Und nicht nur in Rio, sondern schon so lange Zeit.
Wenn wir bei Wertschätzung sind, auch da gab es Kritik, die richtet sich jetzt Richtung deutsche Politik, dass es kein Spitzenpolitiker bis in ein Stadion nach Rio geschafft hat. Dafür gibt es Erklärungen, zum Beispiel vom Innenminister de Maizière, die, glaube ich, jedem einleuchten. Und es gibt jetzt dann auch einen Empfang von Bundespräsident Gauck nächste Woche in Frankfurt. Frau Schmiedler, noch an Sie ganz kurz auch noch die Frage, wäre Ihnen das wichtig gewesen, dass da ein hochrangiger deutscher Politiker auch in Rio ist?
Das wäre natürlich sehr schön gewesen. In Brandenburg zur EM war Frank-Walter Steinmeier zu Gast, der hat uns begrüßt und es war ein sehr schönes Gefühl, aber der Hauptaugenmerk lag halt auf unser Finale und das teilt man dann mit Freunden und Familie und für mich persönlich ist es jetzt nicht das Allerwichtigste.
Holger Gersker, auch für uns in Rio mit dabei. Sind wir vielleicht auch zu kritisch? Also haben wir zu viel auch das Augenmerk auf Sachen gelegt, die nicht laufen? Grünes Wasser, deutsche Politiker, die nicht kommen, Busse, die sich verfahren. Ist das vielleicht auch was Deutsches, immer kritisch zu sein und sich nicht einfach mal zu freuen und zu sagen, hey, da finden echt tolle Spiele in Rio statt?
Ja, also es wird dabei bleiben, dass wir den Finger auch in die Wunden legen, aber es ist natürlich schon so, dass es zu dem großen Sport, übrigens nicht nur in Deutschland gehört, zum Beispiel Olympische Spiele, bevor sie beginnen, eigentlich so madig zu machen, dass man sich am Ende wundert, dass sie überhaupt stattfinden. Das gilt nicht nur dafür, sondern auch für Fußballturniere. Das haben wir ja selbst bei unserer Heim-WM 2006 erlebt, was da wohl angeblich alles im Argen lag und dann war dann doch alles viel, viel besser. Was die Bewertung sportlicher Leistungen angeht, ist das, was natürlich extrem stört, war die große Kritik nach den ersten drei Wettkampftagen ohne Medaillen. Jeder, der den Zeitplan lesen konnte, wusste, dass es in etwa so läuft, wie es jetzt läuft. Die deutsche Mannschaft ist zwar jetzt nicht überragend hier unterwegs, aber sie ist auf einem soliden Weg, zumindest so abzuschneiden wie in London. Es wird definitiv mehr Olympiasiege geben, vielleicht die eine oder andere Medaille weniger, aber das liegt sicherlich auch daran, dass der internationale Wettbewerb natürlich von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Über Doping müssen wir gar nicht erst reden. Und demzufolge war so diese Ungeduld nach drei Wettkampftagen, wo es eigentlich keinen Komplettausfall gegeben hat. Es war einfach mal dem Zeitplan auch geschuldet. Schon alles war schlecht und jetzt ist plötzlich alles wieder gut. Das ist schon sehr deutsch. Also das da nicht einfach die Geduld zu haben und auch mal zu sagen, okay, der ist jetzt Vierter, Fünfter, Sechster geworden. Ich meine, Vierter, Fünfter, Sechster der Welt. In vielen Disziplinen macht die ganze Welt mit. Solche Leistungen auch anzuerkennen, das ist uns, glaube ich, noch sehr, sehr fremd. Wir Deutsche müssen, glaube ich, immer die Besten und Größten der Welt sein. Das funktioniert natürlich nicht mit 80 Millionen Einwohnern.
Herr Professor Kenkel, Sie leben eigentlich in Rio, sind jetzt gerade ein Jahr Gastprofessor in Hamburg, aber kennen das brasilianische Denken und haben auch die brasilianische Presse verfolgt. Wie sieht man denn dort die Olympischen Spiele im eigenen Land?
Es ist gewissermaßen ein Empfinden in Brasilien im Moment, das sehr pessimistisch und mit einer gewissen Überheblichkeit auch über die Vorbereitungen berichtet wurde. Und jetzt hat zum Beispiel auch die New York Times, der Guardian auch sehr klar das zurückgenommen, gesagt, nein, wir haben geirrt. Es läuft tatsächlich eine ziemlich gute Party, eine ziemlich gute Show. Und die Brasilianer sind natürlich auch an dem Abschneiden ihrer eigenen Athleten interessiert. Da sind sie etwas enttäuscht. Sie sind sehr enttäuscht von der Frauenfußballmannschaft. Und der Sieg der deutschen Beachvolleyballerinnen gestern war auch ein großer Schock, glaube ich, für die Brasilianer.
Sie haben uns ja in der ersten halben Stunde, als wir schon diskutiert haben, auch noch mal kurz erklärt und vielleicht wollen Sie es noch mal kurz erklären, weil ja doch die Empörung so groß ist, warum die Brasilianer so laut buhen. Wir kennen eigentlich, das ist ein partyfreudiges Volk und die sind hilfsbereit und eigentlich immer gut drauf, aber die buhen in Stadien und wir wollen das nicht.
Ja, es ist einfach eine andere Kultur des für die Zuschauer im Sport. Es wird so gemacht wie beim Fußball. Es gab heute einen Artikel, von einem amerikanischen Soziologen, der sagte, von den Brasilianern zu erwarten, dass sie sich so wie in London verhalten sollten, das sei kultureller Imperialismus. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber es ist schon, man muss, glaube ich, auch gerade wenn man die Spiele in alle Ecken der Welt auch vergibt, dann auch damit leben, wie die Spiele dann von der lokalen Bevölkerung auch empfunden werden.
Und in unserer Umfrage ganz am Anfang haben wir es auch schon gehört, was auffällig war, waren leere Sitze teilweise in den Stadien. Wer von den Brasilianern hatte jetzt überhaupt die Chance? Gerade Eintrittskarten sind ja auch sehr teuer gewesen. Es war nicht so ganz klar, wer da wirklich im Stadion sitzen wird.
Ja, es haben viele Brasilianer gefehlt, weil sie sich einfach den Eintritt nicht leisten können. Es haben auch sehr viele Ausländer gefehlt, eben auch zum Teil wegen der Berichterstattung oder auch wegen, die Probleme sind ja auch nicht nur in der Berichterstattung, sie existieren auch in der reellen Welt. Also wegen dem Zika-Virus sind Leute weggeblieben, wegen der Gewalttätigkeit in der Gesellschaft. Also es haben schon auch Ausländer gefehlt in dem Sinne.
Aber es waren jetzt auch Brasilianer wie du und ich, sage ich mal, in den Stadien durchaus vertreten.
Auf jeden Fall. Es hat von der Regierung auch ein Programm gegeben, das Ermäßigung ermöglicht hat für Leute, die sich das sonst nicht leisten können.
Das Thema in der Redezeit: Was bleibt von Rio? Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele. Wie haben Sie Rio 2016 erlebt? Was meinen Sie, was bleibt in Deutschland übrig oder was hat sich vielleicht auch in Rio verändert? Rufen Sie an 08000 44 1777, nochmal die Nummer 08000 44 1777. Und Olympische Spiele sind natürlich auch da zur Völkerverständigung. Lisa Schmidtler ist in unserer Runde Goldruderin im Doppelvierer der Frauen und sie hat es auch schon erwähnt, da wird gefeiert in Rio. Wenn Sie uns beschreiben, mit wie vielen anderen Nationen kommen Sie so zusammen oder spielt sich das doch sehr unter Deutschen, unter Europäern dann auch vor Ort ab?
Wir haben natürlich, die verschiedenen Nationen haben hier ihre verschiedenen Häuser und man kann sich natürlich auch da einklinken, zum Beispiel ins niederländische Haus oder ins Österreich-Haus. Da ist natürlich ist sehr schön, wenn man dann unter andere Leute kommt, wenn man da eingeladen wird von denen und zusammen mit denen feiern kann. Wir sind natürlich auch ein bisschen unter das brasilianische Volk gegangen, haben ein bisschen mit den Brasilianern gefeiert und im deutschen Haus wird natürlich auch jede Menge abgefeiert und das ist halt sehr unterschiedlich immer, wie dann gefeiert wird, aber es ist jedes Mal auf jeden Fall eine Party.
Also der Austausch hat auf jeden Fall stattgefunden. Insofern ist das olympische Ziel da dann ja auch schon erfüllt. Und wir wollen wissen, was bleibt von Rio, auch für Sie. Jetzt in der Leitung Rita Wittenberg. Guten Abend.
Guten Abend.
Sind Sie Olympia-Fan, Frau Wittenberg?
Ja, bin ich.
Das heißt, eigentlich müssen Sie jetzt auch vorm Fernseher sitzen. Wie schön, nein, dass Sie bei uns zuhören.
Nein, ich muss morgen um 3:30 aufstehen und deshalb liege ich schon fast im Bett.
Okay, dann aber noch ganz schnell Ihre Meinung zu Olympia.
Ja, also meine Meinung ist erstmal, dass wir in Deutschland immer zu hohe Erwartungen an unsere Sportler stellen. Da wird gleich gesagt, die Medaillen, das müssen, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, zwischen was 45 und 70 Stück müssen da ungefähr anfallen. Und ist das nicht der Fall, dann ist man total enttäuscht von den deutschen Sportlern. Und ich finde, man sollte denen noch erstmal die Möglichkeit geben, zu zeigen, was sie in der Lage sind zu leisten. Und da kann man sich doch viel mehr drüber freuen, als wenn die eine goldene, silberne oder Bronzemedaille erreichen, als wenn man gleich sagt, voraussetzt, ja, die müssen ungefähr 80 Medaillen holen. Jetzt sind wir, glaube ich, bei 30.
Mhm, genau.
Und ja, und da wird schon gesagt, ja, wir haben unsere Ziele nicht erreicht und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich schade.
Das geht direkt an Sie, Herr Hahn, als Kommunikationsdirektor der Deutschen Sporthilfe. Ist da der Erwartungsdruck an Medaillen einfach wirklich zu hoch?
Ich glaube, die größten Erwartungen haben erstmal die Sportlerinnen und Sportler an sich selbst. Das ist auch richtig so. Aber natürlich gibt es auch gesellschaftliche oder politische Erwartungen. Das ist ja nicht verwunderlich. Also alle die, die in die Zukunft von Talenten und Spitzensportlern investieren, wollen am Ende auch wissen, was kommt dabei raus. Und die Währung, das sind nun mal Medaillen. Klar, wenn wir über Werte sprechen, und ich habe das vorhin ja selbst in die Diskussion eingebracht, dann müssen wir auch Fair Play walten lassen, was die Beurteilung oder die Erwartungshaltung an die Athleten betrifft, so wie die Hörerin das auch gerade gesagt hat. Und dann kann man nicht nach 3 Tagen, wie es ja eben auch Ihr Kollege in Rio gerade gesagt hat, schon eine vernichtende Zwischenbilanz oder eine endgültige Bilanz ziehen. Das ist dann eben kein Fairplay und widerspricht eigentlich allem, was auch die Deutsche Sporthilfe gerne in die Gesellschaft reintragen möchte.
Aber schielen Sie nicht auch ein bisschen und fragen sich, warum hat uns Großbritannien jetzt zum Beispiel überholt?
Natürlich gibt es dort Dinge, die man beobachten kann. Und die wir auch beobachten. Da gibt es andere politische Voraussetzungen, da gibt es auch andere Finanzierungsmöglichkeiten. Das wurde ja schon hinlänglich beschrieben anlässlich der großen, erfolgreichen Spiele von London 2012. Da gibt es Dinge, die man vielleicht nachmachen kann, die man auf deutsche Verhältnisse übertragen kann. Aber manche Dinge funktionieren dann eben vielleicht auch nicht so gut. Und Fehler wäre sicherlich, auf andere Länder zu schielen, die ganz andere gesellschaftliche, politische Voraussetzungen haben, wo angeblich immens hohe Medaillenprämien ausgelobt werden. Und das stellt man dann in ein Verhältnis zu den 20.000 Euro, die die Deutsche Sporthilfe auszahlen kann für die Erfolge jetzt von Rio. Aber ich glaube, da hat der Bundesinnenminister Thomas de Maizière gestern schon was Gutes gesagt. Mit Einmalbeträgen nach Olympiasiegen kann man Sportler hierzulande, glaube ich, nicht locken und halten, dauerhaft mehr Geld ist viel wichtiger als einmal viel. Das sollte vielleicht der Weg sein. Und ich denke, die Diskussion wird sich auch genau auf so einen Punkt, zumindest jetzt was die Finanzierung, die Ausstattung der Spitzensportler betrifft, fokussieren.
Aber Frau Wittenberg, eine Nachfrage auch noch bei Ihnen als Sportfan. Sind Sie noch dran?
Ja, ich bin noch dran.
Würden Sie Olympia gucken, wenn Deutschland da jetzt mit 0 Medaillen rausginge?
Ja, ich musste erst mal gucken, was derjenige leistet.
Und wenn das immer nur, oh mein Gott, ich möchte es auf keinen Fall schmälern, immer nur vierter, fünfter Platz ist?
Bitte?
Wenn es immer nur vierter, fünfter Platz ist, also andersrum, wenn da nie eine Medaille für Deutschland rausspringen würde, wäre das nicht doch auch enttäuschend?
Ja, das wäre schon enttäuschend. Aber ich finde ja auch schon schön, wenn jemand Vierter oder auch Sechster wird. Also wer kann das von sich behaupten bei den Olympischen Spielen? Wie viele Sportler machen da mit und so weiter und so fort? Aber ich wollte jetzt noch zwei Sachen sagen, die mir auch in Erinnerung bleiben werden. Einmal von dem Turner, der sich das Kreuzband gerissen hat und für seine Mannschaft die Zähne zusammengebissen hat, sich fit hat spritzen lassen und weiter geturnt hat, am Pferd, glaube ich. Mhm. Und dieser, ich fand, traurige Auftritt von dem Bruder von dem Robert Harting bei der Nationalhymne. Also das hat mich so geärgert und das wird mir auch in Erinnerung bleiben, wie er da rumgehampelt ist. Und also das fand ich unmöglich.
Da fragen wir auch gleich nochmal vor Ort nach. Frau Wittenberg, vielen Dank für Ihren Anruf.
Ich danke auch.
Schlafen Sie schnell und gut und Vielleicht haben wir morgen doch noch mehr Medaillen. Sie werden es dann im Nachklapp sicherlich noch verfolgen. Vielleicht ja auch hier bei NDR Info in unserer Olympianacht.
Also ich denke, im Handball werden wir auf jeden Fall und im Tennis auch.
Okay.
Da werden wir auf jeden Fall noch Medaillen einfahren.
Ihr Wort im Olympia-Gottes-Ohr. Jetzt erstmal für Sie ganz schnelle Nacht, wenn Sie so früh wieder aufstehen müssen. Und auf bald, Frau Wittenberg. Ja, und die Frage jetzt weitergegeben, und jetzt habe ich sie tatsächlich gerade, jetzt ist sie mir verrutscht. Mit den Handballern bin ich jetzt gerade raus. Doch, Harting war die Frage. Frau Schmiedler, gibt es darüber auch Diskussionen? Also vielleicht muss man das auch da nochmal erklären. Der war so überdreht, der hat da irgendwie Späßgens gemacht, fand sich hinterher, glaube ich, dann auch nicht mehr ganz so cool wie in der Situation selber. War das bei Ihnen auch Thema?
Ja, natürlich war das auch Thema bei uns. Wir haben diskutiert, wie feiert man sich selber, wie feiert man bei einer Siegerehrung. Es gibt verschiedene Arten, das zu feiern. Und mein Fall wäre es jetzt nicht, da so ein bisschen abzuspacken, sagen wir immer so. Aber ich bin halt eher der stille Genießer. Und aber wenn er so feiern möchte, wenn er sich so geben möchte, ist das, denke ich, hat er das halt so gebracht jetzt. Und es ist jetzt so. Und da kann man viel drüber diskutieren, aber wir sind alle nur Menschen und ich denke, er hat sich halt sehr gefreut darüber und er stand immer im Schatten seines großen Bruders und hat jetzt endlich diese Goldmedaille geholt und das ist schon ein ziemlich großer Erfolg und hat er wahrscheinlich einfach auf seine Art gefeiert.
Da brach es aus ihm heraus und Sie haben es ja schon angesprochen, wir sind alle nur Menschen und er hat es ja hinterher auch ein bisschen zurückgenommen und eigentlich geht es ja in erster Linie dann tatsächlich auch erstmal um seinen sportlichen Erfolg. Was bleibt von Rio? Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele, das ist das Thema der Redezeit. Sie können noch anrufen 0800 44 1777 und die Telefonnummer hat ja auch Anja Harport gewählt. Guten Abend.
Guten Abend.
Was bleibt für Sie von Rio übrig?
Ich bin großer Fan der olympischen Idee, bin sonst auch zugegebenermaßen eher der Fußballgucker und wenig mit Fokus auf weiteren Sportarten und finde das sehr bewundernswert, wie vielseitig die Sportwelt ist, wie viele Menschen sich da engagieren, die nicht die große Förderung, die im Fußball üblich zur Verfügung haben, ganz normalen Berufen nachgehen und diese Höchstleistung sich antrainieren mit Familien im Hintergrund, teilweise sind ja auch alleinerziehende Mütter Athletinnen mit Gold und Bronze und Silberstatus geworden. Das finde ich sehr bewundernswert und ich bin lange aufgeblieben. Ich bin jetzt auch noch eine Stunde unterwegs, werde nachher auch noch Olympia gucken. Und für mich hat ein Teil der Begeisterung auch definitiv mit den tollen Kommentatoren im Fernsehen zu tun gehabt, die unglaublich leidenschaftlich moderiert haben. Das finde ich ganz toll. Ich beglückwünsche jeden, der sich antrainiert hat, zu Olympia überhaupt mitfahren zu können. Und ich glaube, ja, die ersten drei sind sicher Traum eines jeden Sportlers, aber sind ja auch viele Medaillengewinner dabei, die bei vorangegangenen Olympiaspielen andere Platzierungen bekommen haben und sich jetzt erst 4, 8, 16 Jahre zu Medaillen hochgekämpft haben. Und darauf sollte auch der Fokus liegen.
Frau Habort, vielen Dank für Ihren Anruf. Ein leidenschaftlicher Appell. Man hat es, glaube ich, gehört, dass auch die, die sonst vielleicht mehr Fußball gucken, doch auch zu begeistern sind für andere Sportarten. Einmal noch kurz der Schwenk auf die brasilianische Sicht, weil, Herr Kenkel, auch da gab es ja Medaillen. Wie gehen Brasilianer mit ihren Medaillen um? Hat es auch noch mal einen ganz anderen Stellenwert als bei uns?
Also einerseits kann man aus brasilianischer Sicht, würde man sagen, die Deutschen sind schon sehr verwöhnt, was die Medaillenerwartungen angehen. Es gibt natürlich Ansprüche bei Volleyball, bei Fußball, historisch auch beim Segeln. Aber andererseits ist man doch auch eher an Goldmedaillen als an anderem Edelmetall interessiert. Aber es ist schon so ein bisschen der Fall. In Brasilien ist ein Land, wo die Förderung nicht so ist wie hierzulande. Die, wie gesagt, zwei Drittel der brasilianischen Mannschaft ungefähr sind Sportsoldaten. Und die bekommen ca. 800-900 Euro im Monat. Und wer nicht Sportsoldat ist, zum Beispiel viele der Fußballerinnen, die nicht professionell spielen, die kriegen noch weniger. Die bekommen 400-500 Euro. Und da noch diese Leistung zu bringen. Und für viele ist es auch wegen der finanziellen Lage, der sozialen Lage auch überhaupt schwierig, trainieren zu können oder an Gerät zu kommen. Also es ist schon eine ungeheure Leistung, überhaupt dabei zu sein für viele Brasilianer.
Und umso mehr ist es dann auch ein Erfolg gewesen. Eine Judoka hat ja eine Medaille geholt.
Ja, das ist schon ein sehr spezieller Fall gewesen. Rafaela da Silva hat eine Judo-Goldmedaille geholt. Sie ist selber Sportsoldatin. Sie kommt aus der Favela Cidade de Deus. Das ist eine der schlimmsten oder ärmsten, gewalttätigsten Favelas der Stadt. Und sie hat es über ein Förderungsprogramm, nicht für Sport unbedingt, aber um Kinder von der Straße zu holen, sagen wir mal so, von der Regierung, zum Judo, hat sie zum Judo gefunden und hat dann bei der Marine weitergemacht und ist dann, das ist schon ein sehr besonderer Fall. Und das führt auch zu Lichte, dass es wurde vorher in der vorherigen Frage über die Euphorie und die olympische Euphorie gesprochen. Das hängt natürlich vom politischen Kontext ab. Damals, 1980, 1984, hatte das viel mit Ost-West zu tun. Heutzutage hat es für mich sehr viel mit Nord-Süd zu tun. Und wenn man jetzt eine Olympiade in einem Entwicklungsland macht oder in einem Schwellenland wie Brasilien, dann gibt es da sicherlich auch politische Effekte, die sehr stark zum Vorschein kommen. Und einer davon in Brasilien ist jetzt gewesen, dass die Frauen im brasilianischen Sport sehr stark herauskommen. Und dass sehr stark jetzt auch beleuchtet wird, wie Männer und Frauen als Sportler anders behandelt werden, auch in der Berichterstattung. Und das ist für mich ein sehr großer Fortschritt in Brasilien, dass dies jetzt zum Vorschein kam.
Wir diskutieren in dieser Redezeit darüber, was von Rio 2016 bleibt. Eine erste Bilanz der Olympischen Spiele. Und jetzt haben wir gerade schon über brasilianische Erfolge gesprochen. Brasilien Austragungsland. Aber, Holger Gersker, es gibt ja noch mehr Länder, wo man nicht unbedingt Medaillen vermutet hat. Wenn wir nochmal aufgreifen, Deutschland ist vielleicht auch ein bisschen verwöhnt. Wie gehen dann die anderen Länder, die da vielleicht nicht so verwöhnt sind, damit um? Holger?
War die Frage an uns in Rio? Ja, wir hatten kurz einen Leitungsausfall. Ich habe die Frage leider nicht verstanden.
Ich fasse sie noch mal kürzer zusammen. Wir haben gerade gehört, in Brasilien wird mit Medaillen noch mal ganz anders umgegangen, einfach weil man vielleicht auch nicht so verwöhnt ist wie in Deutschland. Wir haben jetzt ja bei diesen Olympischen Spielen einige Länder, die mehr oder weniger überraschend zu Medaillen gekommen sind. Merken Sie da auch eine ganz andere Reaktion?
Ja, es ist natürlich ganz klar, ein Land, was die 13. Medaille oder Goldmedaille gewinnt, ist natürlich ganz anders euphorisiert. Hier in Brasilien weiß man um die Größe des Landes. Das Land ist auf Fußball fixiert. Im Fußball sind sie auch über viele Jahre sehr erfolgreich gewesen. Das war zuletzt auch nicht mehr so. Und bis vor 2-3 Tagen stand Brasilien hier bei einer Goldmedaille. Und das war schon für dieses Land natürlich sehr ernüchternd. Auch wenn man weiß, dass Olympiagastgeber natürlich auch die Gelegenheit normalerweise nutzen, Talente auszubilden und eigentlich zu mehr Erfolgen kommen. Auch die Griechen hatten 2004, was man sicherlich vergleichen kann, so als Sportnation auch plötzlich dann ganz andere Erfolge. Jetzt in den letzten Tagen lief es wieder ein bisschen besser. Und es ist ganz klar, dass hier natürlich die Olympiasieger, wie zum Beispiel der Stabhochspringer, von einer unglaublichen Euphorie getragen wurden. Wenn das auch manchmal ins Gegenteil umschwappt und dann der Zweitplatzierte, sein großer Duellant, sozusagen ausgepfiffen wurde im Leichtathletikstadion. Und für andere, noch kleinere Nationen sind natürlich Olympiasiege ganz unglaublich. Das exotischste aller Beispiele ist sicherlich der Olympiasieg für Fidschi im Rugby. Das ist bei denen jetzt der neue Nationalfeiertag.
Was hat Sie am meisten überrascht bis hierhin?
Überrascht hat mich die Tatsache eigentlich, was diese Wettbewerbe hier angeht, dass wir doch insgesamt sagen können, dass das Niveau sehr ausgeglichen ist, dass es unglaublich ist, so Wettbewerbe zu verfolgen. In Deutschland schaut man ja im Prinzip Olympia und sieht deutsche Sportler. Man kann sich hier auch einfach irgendwo in ein Stadion setzen und wenn man so ein bisschen weiß, wo auch ziemlich viele Fans herkommen und man erlebt ganz, ganz großartige sportliche Abende. Gestern Abend spielten hier parallel und im Windschatten das Beachvolleyball Finals Brasilien und Argentinien gegeneinander Volleyball. Das ist natürlich ganz, ganz großer Sport und dann lebt dieses Land auch Olympia. Man kann auch zum Wasserball gehen und sehen, wie Kroatien gegen Montenegro spielt und alle kommen dann wieder und sagen, es waren so unglaublich viele Fans aus beiden Ländern. Das war auch eine unglaubliche Atmosphäre und das hat man ganz oft. Und dann gibt es aber auch wieder den Abfall, dass man sagt, die Sportarten, die hier keine Tradition haben und wo auch keine Fans mitkommen, ich bleibe dann mal beim Dressurreiten, da sind die Stadien leer und dann sagt man, mein Gott, das ist auch Olympia. Und diese große Diskrepanz, das ist schon das, was uns hier so am meisten noch mit beschäftigt.
Wobei die Frau von Herrn Hahn großer Fan ist, das müssen wir irgendwie noch mal klären, Herr Hahn. Aber erst ist jetzt Werner Wilkens in der Leitung aus Hamburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Mein Problem ist jetzt mal, wo ich das von den Brasilianern gehört habe, die vom Militär kommen. Wie viele Bundeswehrsoldaten machen bei uns mit? Oder Soldatinnen. Dann habe ich noch, ich gucke da, Sie haben da einen Fußballfan, ich gucke Millionäre nicht beim Fußballspiel zu. Das muss nicht sein. Die haben Geld genug, die können sich einen Spiegel vor sich hinstellen und sich dann freuen. Dann kommt noch dazu.
Das heißt, welcher Verein ist dann Ihre?
Gar keiner.
Ach so.
Ne, gar keiner. Leider, ich bin aus dem Alter raus, wo ich noch in einen Verein muss oder gehen würde. Dann kommt dazu, die olympische Idee, die fehlt völlig. Wie war das, sagen wir mal so zu Beginn, der Olympiaden in Deutschland? Es war Amateurstatus, war vorrangig. Den gibt es heute kaum noch. Dann kommt noch, was ich dazu zu sagen habe, der Fackellauf. Den hat es im Griechenland zu Beginn der Erfindung der Olympiade, der olympischen Idee auch nicht gegeben. Den haben die Nazis eingeführt.
Das sind jetzt schon viele. Herr Wilkens, lassen Sie mich schon mal Punkte ansprechen, sonst kommen wir nicht durch. Herr Hahn, was Herr Wilkens angesprochen hatte, auch in Deutschland gibt es natürlich Sportsoldaten. Also die Sportförderung bedeutet dann auch, dass man bei der Bundeswehr angestellt ist, aber dann freigestellt ist für sportliche Höchstleistungen.
Ich glaube, die öffentlichen Sportförderstellen bei der Bundeswehr und bei der Bundespolizei sind sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn ich da nicht ganz falsch liege, haben wir etwa 1000 in Deutschland. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, das ist aber jetzt nicht das Hoheitsgebiet der Deutschen Sporthilfe, dann haben wir über 25% bis ein Drittel in der Olympiamannschaft, die öffentliche Sportförderstellen besetzen. Das ist jetzt nicht für jeden ein Weg. Es muss auch alternative Wege der Förderung geben. Die gibt es, die müssen vielleicht auch noch besser werden. Aber es gibt auch eine intensive Zusammenarbeit. Gerade jetzt, kurz vor den Olympischen Spielen, ist eine Kooperation zwischen der Bundeswehr und der Deutschen Sporthilfe und dem Deutschen Olympischen Sportbund geschlossen worden. Ziel ist die Nachkarriereförderung auch von ehemaligen Sportsoldaten zu verbessern. Also was passiert nach der sportlichen Karriere, nach dem Ausscheiden aus der Bundeswehr? Wie kommen die dann in potenzialgerechte Berufe? Also all diese Punkte werden schon bearbeitet. Aber Sie haben recht, der letzte Anrufer, der hat gerade wahnsinnig viele Themen angesprochen. Ich möchte vielleicht auf einen Punkt noch eingehen. Millionäre im Fußball oder auch bei den Olympischen Spielen. Martin Keimer, der Golfer, ich kenne jetzt nicht seine genauen Jahreseinnahmen, aber ich unterstelle mal, der verdient sehr, sehr viel. Aber was der von dem olympischen Geist begriffen und auch rübergebracht hat, wie er sich geäußert hat, wie er diese Olympischen Spiele gelebt hat, das ist nun völlig unabhängig von persönlichem Einkommen oder von der persönlichen Steuererklärung. Ich glaube, da darf man auch nicht ungerecht sein. Oder Horst Rubesch, der Trainer der Fußballmannschaft, der hat schon sehr, sehr früh im vergangenen Jahr, habe ich das noch im Ohr gesagt, das ist mein großer Karrieretraum, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Jetzt sind sie im Finale. Ja, das ist doch wunderbar. Also ich freue mich darüber, auch wenn Fußballer hierzulande natürlich wesentlich besser ausgestattet sind als viele andere Sportler. Aber das ist auch Sport.
Aber trotzdem, um nochmal aufzugreifen, ob das denn fair ist, wenn da Profis antreten, die nichts anderes machen, als sich auf ihren Sport und auf ihr Training zu konzentrieren. Das kann jetzt ja eigentlich nur Lisa Schmidtler, die selbst gewonnen hat, Gold im Rudern erreicht hat, aber auch noch, ich sag mal, ein anderes Leben führt, beantworten. Haben Sie die Gedanken manchmal, dass Sie sich denken, oh, so richtig fair ist das aber nicht?
Ich denke darüber eigentlich gar nicht nach. Ich verbringe quasi den ganzen Tag mit dem Sport. Wir haben im Moment, ich habe jetzt ein Jahr lang mein Studium zurückgestellt, nur um mich komplett auf den Sport vorzubereiten, auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Und ich denke, das ist für jeden sehr individuell zu sehen. Und ich bin da jetzt überhaupt nicht neidisch auf Vielverdiener und ich lebe einfach den Sport, so wie er ist, und ich möchte damit keine Millionen machen. Und das ist ein sehr, sehr schöner Nebeneffekt. Und
Aber es gab auch bei diesen Spielen ja jetzt einen Fall, wo das diskutiert wurde. Holger, es gab diese Zwillinge, die beim Marathon gelaufen sind, aber offensichtlich nicht ansatzweise so schnell, wie sie hätten sein können. Aber das waren auch Profiläuferinnen. Also muss man da schon auch nochmal rangehen und sagen, ihr habt den olympischen Gedanken jetzt dann aber nicht richtig verstanden?
In diesem speziellen Fall fand ich es auch sehr befremdlich, das hier im Prinzip wie einen Volkslauf zu sehen, und Hauptsache man bleibt beieinander und lässt sich feiern. Natürlich waren die beiden, was Medaillen angeht, chancenlos. Das war von vornherein klar, aber natürlich auch weit unter ihrer Leistung. Das würde ich jetzt aber mal als Ausnahmefall sehen. In der ganzen Debatte über Profis und Amateure dürfen wir nicht vergessen, wir werden auch Handys und Fernseher nicht wieder abschaffen können. Es ist nun mal so, dass man heutzutage auf Weltniveau Leistungen nur bringen kann, wenn man im Prinzip sich zumindest in der unmittelbaren Vorbereitung dem komplett unterwirft und nur noch Sport treibt, das hauptberuflich macht sozusagen, und reine Amateure gibt es halt nicht mehr. Und wie will das jemand kontrollieren? Wir könnten natürlich wieder zurück zum Amateurstatus und sagen, ihr dürft kein Geld verdienen damit, aber das funktioniert ja nicht. Es gab auch früher schon Staatsamateure in Osteuropa, und so kann man das heute natürlich auch schwer checken und sagen, es dürfen hier nur Amateure starten. Das ist nun mal heutzutage, ist die Sportwelt, wie sie ist. Sie ist ein Abbild unserer Gesellschaft. Auch der Sport professionalisiert sich, und demzufolge wird es da kein Zurück mehr geben können.
Wir fragen in dieser Redezeit, was bleibt von Rio? Peter Hoffmann, was bleibt für Sie von Rio 2016?
Hallo, guten Abend. Ja, für mich bleibt viel mehr Positives als Negatives. Ich war nach der doch sehr kritischen Berichterstattung über Rio im Vorfeld erstaunt, wie emotional das dann doch rüberkommt. Neben der Diskussion, wer ist jetzt der Beste, wer ist der Schnellste? Es ist immer noch ein Thema, die Jugend der Welt trifft sich. Und die Jugend der Welt hat auch unter Umständen gemeinsam etwas zu sagen und mitzuteilen. Und die Berichterstattung darüber, was neben den Spielen auch die Sportler der einzelnen Nationen miteinander tun oder sich treffen oder sich begegnen oder sich austauschen, kommt mir ein bisschen zu kurz. Denn das ist doch ein wichtiges Thema neben der, wer ist der Beste, wer ist der Schnellste, wer ist der Dritte, wer ist der Vierte. Neben den vielen emotionalen Momenten, deswegen auch, was der Kollege vorher gesagt hat über den Golfer, der einfach den olympischen Gedanken lebt und nicht jetzt sofort wieder nach Hause fährt, nachdem er dann doch nicht so gut abgeschnitten hat, sondern einfach sagt, ich möchte dabei sein und das erleben. Und davon hätte ich gerne noch auch mehr in der Berichterstattung.
Herr Hoffmann, kann ich kurz was sagen. Vielen Dank dafür. Holger Gersker, unser Sportreporter in Rio.
Ja, genau. Es ist ja so, dass die Sportler im olympischen Dorf wohnen. Da dürfen wir Journalisten nicht rein. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Also was die Sportler untereinander für Partys treiben in diesem olympischen Dorf, kennen wir auch nur vom Hörensagen. Und deswegen gibt es da auch kaum Berichterstattung. Und ich halte das für nicht so falsch.
Frau Schmidtler, wollen Sie, dass wir die Kamera auf Ihre Feier halten?
Das ist, glaube ich, kein Problem. das ist, wir sind da unter uns im Olympischen Dorf und man kann auch Familie und Freunde da mit reinbringen. Und aber es ist, glaube ich, ganz gut so, dass da so ein bisschen das abgegrenzt ist.
Der Austausch findet auf jeden Fall statt, haben wir heute Abend ja von Ihnen auch schon gehört. Ja, wir wollen in dieser Redezeit klären, was bleibt von Rio, und natürlich steht die ganz große Frage über allem, was bleibt für Rio? Sie haben es auch in der ersten halben Stunde schon einmal ausgeführt, vielleicht wollen Sie noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, Herr Kenkel. Sie gehen nächstes Jahr ja auch wieder zurück nach Rio, Sie haben jetzt ein Jahr Gastprofessur hier in Hamburg. Was erwarten Sie?
Also ich möchte erstens auch nicht, dass der Eindruck entsteht, dass es nur Negatives gibt von dem, was ich bisher gesagt habe. Es ist schon ein gewisser Stolz da, dass auch Rio sich schön präsentieren kann. Die Eröffnungsfeier ist, glaube ich, gelungen gewesen. Das beim Radfahren, beim Triathlon, heute hat man gesehen, wie schön die Stadt auch ist. Die Gastfreundschaft der Menschen ist sehr stark auch gezeigt worden. Insofern ist es, glaube ich, auch eine Gelegenheit gewesen, ein positives Image auch in die Welt zu schicken. Insofern, es geht nicht nur um Medaillen, es geht nicht nur um Infrastruktur, es geht auch darum, Brasilien als ein Land zu zeigen, was auch seine Probleme auch nicht versucht zu verbergen unbedingt. Ne? Du hast versucht, aber sie in den Griff zu bekommen für diese Mega-Events.
Und wir haben auch eine Mail bekommen von Nikolai Prodyl. Er schreibt uns, die Olympia ist ja noch nicht vorbei. Im September finden dann hoffentlich die Paralympics statt. Es könnte sein, laut Bild.de schreibt er, dass Paralympics nicht stattfinden wegen der Finanzunot. Dazu auch noch kurz Ihre Einschätzung, Herr Kenkel. Wie stehen die Brasilianer zu den Paralympics, also zu den Olympischen Spielen für Menschen mit Behinderung?
Also ich glaube nicht, dass die Integration der Menschen mit Behinderung in Brasilien so weit ist wie in Deutschland. Da ist Deutschland ja auch im absoluten Vorfeld. Aber sie werden sicherlich auch vom Menschlichen her sehr gut empfangen werden. Das Olympische Komitee in Brasilien, das Organisationskomitee, hat das Geld nicht. Sie haben zum Beispiel jetzt immer noch nicht Vorbereitungen getroffen für viele Flüge der Athleten. Und die Unterkunft sind auch noch nicht hundertprozentig adaptiert.
Also da gibt es noch einiges zu tun. Jetzt noch Karl-Matthias Wilke in der Leitung. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie haben das letzte Wort.
Ja, vielen Dank. Ich wollte erst mal sagen, 3., 4., 5. ist im Grunde genommen für mich egal, was Olympia anbelangt. Ich hatte einen Sportlehrer gehabt, der hat 1960 in Rom an den Olympischen Spielen teilgenommen, ist dann 5. geworden im Kugelstoßen, Diskus hat er da gemacht. Und das war trotzdem ein unglaubliches Vorbild. Das war ein tolles Gefühl, mit einem solchen, ja, auch wenn es ein Amateur war, ich sag mal, einem solchen Profi da zu lernen und Leichtathletik zu machen. Aber was ich bedauere, das ist unsere jetzt hier die Goldmedaillengewinner, Silber, Bronze, wenn sich hinterher herausstellt, dass irgendjemand gedopt hat, hinterher wird die Medaille aberkannt, dann muss die zurückgeschickt werden. Es geht doch nicht nur darum, dass hinterher in irgendwelchen Listen jemand steht, der Olympiasieger geworden ist in irgendwelchen Büchern und in irgendwelchen Tabellen, sondern es geht doch sicherlich auch um diesen einen kurzen Moment, wo man dann eben auf dem Treppchen steht und wo man die Medaille dann bekommt. Und um diese Medaille sind dann eben diejenigen, die Nachrücker, betrogen worden. Und das finde ich einfach ärgerlich. Und da hätte meiner Meinung nach Olympia sehr viel mehr machen müssen. Nicht nur mit den durch das Rausschmeißen der Russen, sondern meinetwegen auch, dass andere Nationen auch noch hätten mehr überprüft werden müssen.
Herr Wilke, Sie waren unser letzter Anrufer. Vielen Dank dafür. Beim Doping-Thema waren wir in dieser Sendung zwischendurch schon mal, aber trotzdem noch mal kurz abgegeben an Holger Gersker. Es heißt ja auch immer, dass die Doper immer einen Schritt weiter sind als die, die es dann hinterher rausfinden müssen. Kann man das jemals andersrum drehen? Kann man das jemals überholen?
Nein, bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Betrug wird es so lange geben, wie es die Gesellschaft geben wird. Wir können uns alle selber überprüfen. Und wenn auf der Autobahn Radarfallen stehen, die man überlisten kann, dann wird jeder Mittel und Möglichkeiten finden, sie zu überlisten. Und so wird es auch im Sport sein. Es ist nun mal so, das Ausmaß ist das Erschreckende. Wenn jetzt die Nachproben öffentlich gemacht wurden von den Spielen vor 4 und vor 8 Jahren und der Anteil der Positivproben an den Nachtests, das ist schon sehr schockierend. Und das zeigt dann auch, dass man viele Ergebnisse hier in Rio natürlich sehr, sehr kritisch lesen muss.
Aber das soll jetzt nicht das letzte Wort dieser Sendung sein, weil wir haben ja auch transportiert, dass sehr viel Freude und sehr viel Erfolg auch mit dabei war in Rio 2016. Die erste Bilanz der Olympischen Spiele, deswegen an Sie alle bitte nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung, vielleicht auch sogar nur ein Satz, Herr Kenke, Rio 2016, können Sie es auf ein Wort bringen?
Auf den letzten Drücker eine gute Party geschmissen.
Die Frage auch an Sie, Holger Gersker, unser Reporter vor Ort.
Einfach morgen und übermorgen Fernsehen schauen und nochmal die gesamte Bandbreite von Fußball Brasilien gegen Deutschland bis zum modernen Fünfkampf mit einer sehr typischen olympischen Athletin Lena Schönborn als Favoritin.
Da hat er uns nochmal Lust gemacht. Jörg-Ulrich Hahn, Kommunikationsdirektor der Deutschen Sporthilfe. Ihre Bilanz in Kürze.
Das Motto der Sporthilfe heißt Leistung, Fairplay, Miteinander und in dem Sinne sollen die Spiele von Rio weiter und auch zu Ende gehen. Ich bewundere den Teamgeist gerade in der deutschen Olympiamannschaft, nicht nur bei dem Hockeyteam um Moritz Fürste.
Und Frau Schmiedler, bei Ihnen bin ich mir nicht sicher, ist das Wort Party oder Goldmedaille?
Beides zusammen.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich heute Abend für uns Zeit genommen haben. Für unsere Redezeit, was bleibt von Rio? Eine Bilanz der Olympischen Spiele. Noch sind sie nicht vorbei. Deutschland hat vielleicht am Anfang ein bisschen zäh sich gestaltet, was Medaillen anging zumindest. Aber dann haben wir stark aufgeholt. Momentan auf Platz 4 im Medaillen-Ranking. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Bis Sonntag auch noch unsere Olympianächte übrigens hier auf NDR Info, wenn Sie reinhören mögen. Ein Programmtipp noch für morgen, 21.05 Uhr, dann hören Sie an dieser Stelle Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Nanotechnologie. Wie sicher sind diese Teilchen für Mensch und Umwelt? Am Mikrofon verabschiedet sich Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei waren.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.